Hallo und herzlich willkommen zu Technik, Folge 188, aufgenommen am 7. Juli 2024. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist die Anna Lach.
Hallo.
Und nicht der Peter Mack, der hat nämlich Urlaub. Heute gibt's mal eine kürzere Folge nur mit Anna und mir. Was auch ganz gut ist, weil wir haben bei der Themenzusammenstellung festgestellt, dass das Sommerloch wäre dann da. Und deswegen haben wir uns auf ein paar weniger Themen heute mal geeinigt. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann ist das eine kleine Lückenfüller-Episode. Wenn Peter wieder da ist, ist hoffentlich in den 4 Wochen genug passiert, dass wir wieder eine ganze Folge aufnehmen können. Das ist so gerade der Plan. Ja, aber es sind auch Dinge außerhalb dieses Podcasts passiert. Anna, wie läuft's in der Uni?
Ja, ich habe meine erste Prüfung gehabt. Und zwar mache ich meine Uni ja online über Coursera.
Ja.
Was ganz eigene Herausforderungen bietet. Also man kennt ja normalerweise aus der Uni so nicht schwindeln und keine Spickzettel schreiben. Genau, und wir haben das halt online gehabt. Wir haben 24 Stunden Zeit gehabt, die Prüfung abzulegen, so lange wie wir wollen, innerhalb dieser 24 Stunden, um diese Prüfung abzulegen, mit allen Kursmaterialien, die wir so haben, alle Bücher-Downloads. Ja, die Prüfung hätte laut der Universität 3 Stunden dauern sollen. Ich bin halt dann so 7 Stunden gesessen, weil mein Perfektionismus mich nicht in Ruhe gelassen hat. Ja, also man kann es auch übertreiben, aber prinzipiell funktioniert es sehr gut. Es ist ein bisschen schwierig, sich auf das Ganze zu verlassen, wenn man das noch nie gemacht hat. Also das macht dann Angst. Ich bin dann so da gesessen, oh shit, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alles richtig abgegeben? Ist das Format richtig? Können die das dann aufmachen und so weiter? Ja. aber sonst, ziemlich cooles Ding. Wer die Option für sich entdecken will, wer jetzt nicht die Option hat, traditionell auf die Universität zu gehen, wäre vielleicht anzudenken. Es kostet halt was, das ist der Nachteil. Also es ist jetzt nicht so billig wie in Deutschland oder Österreich eine Universität, je nachdem, wo man es macht.
Nicht schlecht. Hast du die Ergebnisse schon zurück?
Na, die kriegen wir erst im September.
Oh, okay.
Das ist, ja.
Kriegen sie noch länger Zeit, als du sie zum Ablegen hattest?
Ja, genau.
Zur Korrektur. Okay.
Ja, das ist natürlich ja dementsprechend Nervosität, weil das kostet dann doch ja, nur einmal ein ganzes Modul, wenn man Prüfung verkackt. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ab 50%, also die Bewertung geht von 0 bis 100% und ab 50% hat man bestanden. Also das wäre dann ein schlechter Vierer, 50% im österreichischen Schulsystem. Ich weiß nicht, habt ihr in Deutschland 5 und 6 auch noch?
Ja, ja.
Okay, dann wäre es wahrscheinlich ein schlechter Fünfer bei euch. Nein, wir haben 1 bis 5.
Hm.
Oder Fetzen, wie man umgangssprachlich sagt.
Man lernt nicht aus. Österreich hat immer noch Überraschungen. Das finde ich immer noch interessant. Ja. Es gab übrigens, kurz in dem Themenblock zu springen, einiges an Feedback zum Reparaturbonus. Das war vielen Leuten, die es in Deutschland zuhören, nicht klar, dass es das gibt, was ihr da
wirklich?
Habt. Ja. Peter und ich waren ja auch sehr überrascht in der Folge. Wir hatten da auch noch nicht von gehört und wir stecken da doch ein bisschen tief drin.
Ja.
Okay. War schon interessant.
Ja, ich finde das echt ein cooles Ding. Also leider haben sie ja ein bisschen Schindluder damit getrieben, die Firmen. Die haben dann Reparaturboni abgerechnet, wo keine Reparaturen stattgefunden haben.
Ja gut, also, das hast du immer, ja, klar.
Genau, aber prinzipiell finde ich sowas wirklich klasse, dass man Altgeräte nicht auf den Müll schmeißt, weil wenn man sonst eine Handyreparatur hat und der neue Bildschirm kostet 200 Euro, dann ist wirklich oft so der Gedanke, ja, das Gerät ist 1 Jahr alt, 1,5 Jahre alt, dann kaufe ich mir doch ein neues Handy. Und jetzt ist bei mir wirklich ja oft der Gedanke, Batterie ist beim Kaputtwerden, gut, lass sie austauschen, 60 Euro zahle ich selber. 60 Euro zahlt der Staat.
Nice.
Genau. Und was war bei dir neu, Marius?
Ich wollte sagen, ich habe mir versehentlich eine Überleitung gebaut. Ich habe auch ein paar Sachen repariert, Hardware gehackt. Nämlich zum einen habe ich noch so einen Nintendo 3DS XL. Und da haben sie ja vor irgendwie ein paar Jahren das Store-System hinter abgeschaltet. Das heißt, das Ding war dann eigentlich ein Briefbeschwerer. Und es gibt aber einige Projekte, nämlich den FreeDS Hex Guide, wo man da wirklich eine Custom-Firmware drauf spielen kann und dann auch so wirklich sehr, sehr tief ins System langen kann. Und über verschiedenste Wege diesen Store wieder emulieren kann, damit man dieses Gerät wieder in Betrieb nehmen kann. Und das habe ich geschafft und ich kann jetzt alle meine Privatkopien, die ich als ROM-Dateien habe, auch wieder auf diesem Gerät spielen, selbstverständlich.
Super.
Und ja, ist ganz nett, vor allem, weil gerade die neueren 3DS XLs, also die sind ja tatsächlich noch nutzbar von der Hardware her, darf man nicht vergessen, das Ding ist, warte mal, wann kam der 3DS XL raus?
War das 2008 oder 2009 oder so?
Hören Sie mir live beim Googlen zu, Moment. Der kam am 28. Juli 2012 raus.
Okay. Das ist aber nur die größere Bildschirmvariante vom 3DS, oder?
Genau.
Hat der mehr Features außer dieser Bildschirmgröße?
Batterie und Prozessor waren ein bisschen besser.
Okay. Weil ich habe nämlich auch noch ein 3DS und ich habe jetzt Dragon Quest 8 angefangen. Aha. Also habe ich auf der PS2 schon mal gespielt. Und es macht schon Spaß, das Gerät. Also ich finde, es braucht gar keine Switch. Es gibt so viele Spiele, die echt nur cool sind für 3DS.
Ja, das ist ja dieses Nintendo-Spiele-Phänomen. Also man kann denen ja vieles nachsagen, aber dass die AAA-Grafikkarten oder die Performance brauchten, die man heute für irgendwie ein modernes Computerspiel braucht, das war ja nie so wirklich der Fall bei denen. Die haben das ja und in ihrer selbst ausgewählten Hardware-Limitation haben sie das ja alles möglich gemacht.
Mhm.
Deswegen altern die auch relativ gut.
Ja, deswegen auch der Bug mit dem Missing No, wo man seine Items triplicaten und was weiß ich was hat können im ganz alten Gameboy Pokémon.
Ja.
Weil da mit dem Memory, mit dem Speicherplatz, die Items und dieses Missing No haben dann Speicherplatz Overflow und dann hat's halt das Item geduplicated auf Platz 9 im Backpack.
Mhm. Ja, dieses 3DS Hex Guide hat auch noch so ein paar mehr Dinger tatsächlich. Du kannst darüber dann jetzt auch Game Boy Advance und andere DS-Spiele emulieren auf dem Gerät selber.
Cool.
Das ist tatsächlich eine witzige Metaebene darauf, weil du machst das dann ja auf eigene Nintendo Hardware. Ja, und was da halt die Community sonst noch so an Apps irgendwie für geschrieben hat, es gibt irgendwie einen Browser dafür. Ich glaube, irgendwer hat da mal versucht, Docker drauf zum Laufen zu bringen. Natürlich hat das nicht funktioniert. Solche Geschichten sind dann jetzt wieder möglich. Also, ja. Gucken, okay, vielleicht nörde ich mich da noch tiefer rein.
Ja, und was hast du gespielt? Was war das erste Spiel?
Pokémon Alpha Saphir.
Oh, cool.
Ich hänge ja auf der Saphir-Generation von Pokémon ja fest, weil das so irgendwie mein erstes richtiges gutes Pokémon-Spiel war damals. Mhm. Und zudem spiele ich das auf so sämtlichen anderen Plattformen, für das jemals rauskam. Und wegen mir müssen die dann eigentlich nur noch mal für sämtliche neue Hardware-Generationen noch mal neu releasen und ich kaufe das dann. Aber ja, habe ich dann.
Cool.
Dann habe ich noch was gemacht. Ich habe mein GPD Pocket repariert. Wir nennen es noch, das war ja dieser Mini-Netbook-Computer, der vor ein paar Jahren rauskam von Gamepad Digital. Ich muss gerade mal gucken, von wann ist denn mein Review? Mein Review davon ist von 2018. Also vor 6 Jahren habe ich das Ding gekauft und reviewt. Warte mal, ich packe das Review auch nochmal in die Shownotes. Und da ist tatsächlich die Batterie irgendwann mal aufgequollen und dann habe ich die da halt rausgerissen und dann lag das Ding halt als Briefbeschwerer viele Jahre in der Ecke und ich habe gestern im Livestream auf Twitch brauchten wir so einen Lückenfüller für eine Stunde und ich hatte dieses Ersatzteil hier rumliegen und habe das dann im Stream zusammengebaut und ich hatte auch keine Ahnung mehr, was da drauf war. Ich musste auch noch einen Mastodon-Post zu absetzen, aber das Ding fuhr wieder hoch und dann war da tatsächlich ein Suspend-to-Disk Windows 10-Image noch drauf. Ich habe geguckt, ich habe mir extra den Kalender anzeigen lassen, das Ding ist runtergefahren um 23.02 und 38 Sekunden am 8. September 2021, also da wurde die Batterie den Geist aufgegeben. Die Session war noch on Disk und ja, jetzt packe ich da wahrscheinlich Ubuntu wieder drauf. Tut auch wieder.
Das schaut sehr cool aus, das Ding.
Das ist cool.
Hat irgendwie was vom Format her von die alten MacBooks, wie es ausschaut. So 2016er MacBook. Von der Hülle her.
Ja, vom Design her, ja. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr klein. Also du kannst das Ding, warte mal, steht zu weit weg, ich komme nicht dran. Ist halt wirklich, wirklich sehr klein. Ich pack mal das YouTube-Review von damals noch mit rein. Ja, das war halt ziemlich cool. Vor allem jetzt habe ich dann wieder irgendwo ein weiteres Linux-Netbook irgendwo rumliegen. Ja.
Vorteil zu Vergleich zu Tablet mit jetzt Keyboard, zum Bluetooth-Keyboard. Kann man das vergleichen oder?
Nö, gar nicht. Das ist so ein vollwertiger PC. Okay. Der ist nur sehr klein. Also da ist ein x86 Intel-Stein drin.
Ja.
Ist ein stinknormaler Laptop, der ist nur sehr klein. Aber auch der hatte damals schon, lass mich nicht lügen, ich glaube 8 GB RAM und einen ziemlich brauchbaren Prozessor. Also ich habe das Ding eine ganze Weile täglich benutzt, um damals das Review zu machen. Also das war schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie das Ganze heute tatsächlich über sich, ja, ob das heute noch gut vergleichbar ist, aber das werde ich mal rausfinden.
Cool.
Ja. Genau, dann kommen wir jetzt zu Feedback und Hausmitteilung. Ich bin es nicht gewöhnt, dass ich kein Echo von Peter habe dabei. Und verweise an dieser Stelle mal wieder auf faxinformatica.de. Da ist nämlich, wenn diese Folge rauskommt, die Folge 2 gerade erschienen. Und da reden wir über unsere Arbeitssetups und was wir so als Mindestanforderungen so eine Installation haben, welches Betriebssystem es auch immer, damit wir darauf produktiv arbeiten können und was wir da so an Tricks und an Tweaks und so weiter machen. Und das ist da unter anderem Thema der Folge. Verlinkt in den Shownotes. Dann habe ich noch, das ist jetzt nicht zwingend eine Hausmitteilung von uns, aber ich möchte an dieser Stelle Max und Io grüßen, beides ehemalige Co-Hosts dieses Podcasts, die diesen Monat erstes Kind bekommen haben.
Gratuliere!
Ja, genau. Viele Grüße an Max, Io und Lukas. So, dann kommen wir zum Follow-up. Und das Sommerloch hat dann tatsächlich doch noch delivered. Es gibt mal wieder eine Sicherheitslücke, beziehungsweise ein bisschen Sicherheitsfu bei VS Code. Was ist da los, Anna?
Und zwar haben wir folgende Situation. Wir haben es, glaube ich, mal kurz angerissen in einer anderen Folge, dass ganz viele Menschen Apps installieren und diese Apps dann eigentlich nie wieder anschauen. Also selbst wenn sie sie nicht verwenden, dann liegt da eine App-Leiche rum. Und das ähnliche Problem hat wie es Code, dass auch viele Leute halt Extensions installieren und die dann einfach haben, aber nicht verwenden und sie auch nie anschauen, beziehungsweise auch Duplicate-Extensions existieren. Das heißt, Malicious Actor nimmt eine populäre Extension, wie in diesem Fall von den Researchern, das Dracula-Theme. Wer von euch das Dracula-Theme kennt und verwendet, weiß, wovon ihr redet. Es ist sehr, sehr populär. Ganz viele Menschen haben das installiert.
Macht so Syntax-Highlighting, ne?
Genau, Syntax-Highlighting, verschiedene Farben in VS Code. Da kann man sich ja wirklich spielen. Also da gibt's alles von Neongelb bis Tiefschwarz. Ja, tobt euch aus. Jedenfalls haben die Researcher diese Extension duplicated. Und dann über die Konfiguration von dieser Extension Shardcode bzw. Telemetriedaten eingeschleust, die dann an die Researcher gesendet werden. Das heißt, die Extension schaut legit aus im Store. Ich sehe Dracula Theme, schaut gut aus, installiere, weiß aber dann nicht, wer da dahinter steht. Und das ist wirklich ein Problem, wenn man sich den VS Code Store anschaut. Es gibt ganz oft Extensions, die identisch ausschauen. Eines ist von einem Autor, das andere ist vom anderen Autor, die haben den gleichen Namen, es schaut exakt alles identisch aus. Der eine hat vielleicht 1,7 Millionen Installs, der andere 300.000. Und eine davon ist malicious. Und so kann man dann in VS Code wirklich seinem Computer auch Gefahren aussetzen. Also man muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Und der Marketplace ist natürlich total super, weil jeder Extensions zur Verfügung stellen kann, aber bringt halt natürlich auch das Risiko mit sich, dass man nicht unbedingt weiß, was da dahinter steht und wo die Daten hingehen. Genau, und rein zu den Zahlen. Die haben dann ein bisschen so Analyse betrieben, was die Zahlen angeht. Sie haben sich den ganzen VS Market Code angeschaut. Es gibt 1283 malicious Extensions im VS Code Store. Da gibt's 229 Millionen Installs. Also das ist jetzt nicht vage, es könnte sein, sondern das passiert tatsächlich.
Die Stats gibt's ja, genau.
Genau. Es gibt 8161 Extensions, die mit hardcoded IP-Adressen kommunizieren. Das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Aber natürlich, wo gehen diese Daten hin? Wir regen uns ja immer darüber auf, dass VS Code ja prinzipiell Telemetriedaten von uns an Microsoft schickt, beziehungsweise das ganze Microsoft-Ökosystem schon bevor man überhaupt den Laptop bootet, richtig, Telemetriedaten schickt. Da gibt es auch einen schönen Artikel dazu, der das analysiert hat, wann Microsoft schon Daten von einem Windows 11 Install kriegt. Also es ist gar nicht ohne. Ja, genau. Dann haben wir halt irgendwelche anderen Personen, Firmen, Konglomerate, ja, böse Hackergruppen vielleicht sogar, die da Daten empfangen. Genau, dann gibt's 1462 Extensions, die unbekannte Executables laufen lassen. Genau, und dann gibt's 2304 Extensions, die ein GitHub-Repo verwenden, das am anderen Publisher kehrt. Also es sind Copycat-Extensions, so wie ich es davor beschrieben habe. Man hat die komplett identische Codebasis und das eine ist von dem Autor und das andere ist vom anderen Autor. Genau, also seid vorsichtig mit euren VS Code Extensions. Es ist so easy, einfach auf Install zu klicken und nicht mehr drüber nachzudenken. Schaut in eure Liste, was braucht ihr wirklich? Braucht ihr da die 15 Themes, die eh nicht hernimmt, weil sie zu schier sind? Also Ja. Have a look.
Ich finde das witzig, weil das, also du könntest jetzt hier VS Code in den letzten 10 Jahren gegen viele Namen austauschen können. Das erste, was mir eingefallen ist, Docker Hub, die ja auch in den letzten Jahren sehr viele interessante Sicherheitsvorfälle hatten, eben weil sie auch kein richtiges App-Review machen, beziehungsweise da allein dadurch, dass du irgendwo eine Webadresse hast, die mit der E-Mail-Adresse irgendwie in Verbindung steht, dann da irgendwie so ein Verified-Symbol bekommen hast. Es ist dieses klassische App-Store-Review-Gedöns-Thema wieder, weil wenn du halt einen Marketplace hast, in dem Leute Apps submitten können, aber dann keinen hast, der die tatsächlich richtig kontrolliert oder das nur mit Automatismen versiehst, die das eben nicht tief genug tun, damit solche Sachen erkannt werden können, dann hast du halt zwangsläufig hier diese Geschichte. Und es ist schön, dass wir das jetzt hier nur von einem Security-Researcher gefunden haben. Die haben ein sehr interessantes Paper dazu auch veröffentlicht, wo sie hier irgendwie auch dann hingeschrieben haben, dass da sehr, sehr viele High-Value-Targets auch getroffen wurden. Und sie schreiben hier witzigerweise, eine Company, die dabei war, ist publicly listed with a 483 billion market cap. Also sie hätten einfach auch Alibaba Group da hinschreiben können, aber sie haben das so getan. Und irgendwie hier National Justice Court Network und so weiter. Also Das ist halt wirklich dieses Ding. Du hast es auch schon gesagt, du installierst dir da halt irgendwas, vergisst, dass du das da mal installiert hast und wenn du halt damals im Store nicht richtig aufgepasst hast, hast du dir halt irgendwas runtergeladen, was vielleicht ein Community-Fork war. Das muss ja damals noch nicht Schlimmes gewesen sein, aber die Community-Forks werden gerne mal übernommen zum Beispiel. Oder irgendwo hast du dann mal eine Dependency, die sie in einem Update reingebracht haben, die dann mal übernommen wurde. Also du hast da eigentlich keine Chance, das Ganze sicher zu verwenden, wenn du das nicht selber kontrollierst, beziehungsweise da einer dran sitzt, der da manuell ein Code-Review macht. Und das skaliert natürlich nicht. Das ist dieses klassische Thema. Und da sprechen wir genau in diesem Kontext und genau in diesem Rahmen seit irgendwie knapp, keine Ahnung, 10 Jahren drüber.
Mhm. Rein von einer Security-Perspektive her, wenn man sich jetzt Corporate, also ein Firmen-Ökosystem anschaut, müsste man eigentlich auch, wenn man jetzt VS Code als Developer-Tool verwendet, in einer Firma ganz klare Vorschriften oder Eingrenzungen machen, welche Extensions man denn da überhaupt verwendet, damit man als Firma eine Security Review dieser Extensions machen kann. Aber das tut natürlich auch keiner.
Das ist so nicht ganz richtig. Also es gibt tatsächlich Firmen, die das tatsächlich auch ernst nehmen und es gibt ganze Gruppenrichtlinien und Templates dafür, um genau das zu ermöglichen, beziehungsweise zu sagen, du machst gar nichts im Store, sondern wir weisen dir jetzt hier hardcoded diese Extension-IDs zu und dann kannst du auch nur mit denen arbeiten. Das gibt es schon, aber auch du wirst das kennen. Wenn Entwickler in freier Wildbahn beziehungsweise in der Firma laufen gelassen werden, dann machen die da gerne ihr eigenes Setup und Corporate und House-IT dürfen dem dann hinterherkehren, beziehungsweise in den meisten Fällen, hier hast du Root, lass mich in Ruhe damit. Und dann kriegst du halt auch sowas, das passiert. Aber die Möglichkeit technisch gibt es, das hat selbst Microsoft erkannt.
Nein, absolut, dass es die Möglichkeiten gibt technisch, aber aus meiner Berufserfahrung über die letzten 14 Jahre, ich meine, man muss dazu sagen, ich habe nur in einem einzigen großen internationalen Unternehmen gearbeitet und der Rest waren klein- und mittelständische Unternehmen, wo natürlich ein anderer Kostenfaktor dahinter steht und ja, ganz viel, wir zahlen dir keine PHP-Storm-Lizenz, sondern du nimmst bitte VS Code, weil das ist gratis. Oder dann gibt's diesen obskuren Programmierer, der knapp vor der Pension steht und sagt, du musst Komodo-Editor verwenden, habe ich auch schon gehabt. Nein, das stimmt, da gebe ich dir natürlich schon recht. Es gibt genug Firmen, die sich da schon genug auskennen, Gedanken drüber machen und so weiter. Und natürlich, wenn wir dann in den größeren Corporate-Bereich kommen, die dann ein eigenes Security-Team vielleicht sogar haben, ist die Chance recht hoch, dass man da zumindest diverse Einschränkungen hat. Trotzdem, ein einzelner Mensch am Computer ist ein interessantes Target und passt auf euch auf, was das angeht.
Ja, das zieht ja sogar noch weitere Kreise. Da fangen wir jetzt hier so ein Metathema mit an. Alan Pope, ehemalig Community Manager bei Canonical, hat mal so eine Analyse gemacht für seine Snaps, die er jahrelang betreut und maintained hat. Und da kam dann so raus, dass bei Apps, die er nicht mehr maintained oder die irgendwann mal eingestellt wurden oder so, da tatsächlich damals initial, dass es da irgendwie knapp 5000 Installationen von gab und jetzt 5 Jahre später noch irgendwie 500. Und das hat mich dann dazu veranlasst, auch mal in meine Snapstore-Statistiken zu schauen, weil ich habe ja auch ein paar Apps veröffentlicht. Und das, was damals halt am populärsten war, was damals auch zur Hochzeit von Snaps tatsächlich die Store-Trending-Page angeführt hat, war mein Magic-Device-Tool, mit dem man damals Ubuntu auf Mobiltelefonen installieren konnte. Und das habe ich ja vor irgendwie über 6 Jahren eingestellt. Und da sind immer noch 900 aktive Devices drauf, die täglich den Update-Server anpingen, um zu gucken, ob eine neue Version da ist, bei dem das noch installiert ist. Und der Spaß bei MDT damals war ja, das musste ich ja, um aus dem Confinement rauszukommen, weil ich halt sehr Low-Level-Dinge tun musste, musste man das entweder im Classic-Mode oder mit Dev-Mode installieren. Ich habe Root auf euren Maschinen. Ich könnte da jetzt ein interessantes Update pushen oder es dann interessante Dinge bei euch tut. Da hilft euch auch das Snap-Confinement nicht, weil ich habe das ja am System vorbei damals ich habe das damals so paketieren müssen, allein weil da halt externe Geräte und LSUSB und UDEV-Rules und so weiter angesprochen werden mussten. Da musste ich halt Teile vom Confinement abschalten. Das sind diese Dev-Mode und Classic-Mode-Installationswege. Und damit habe ich effektiv Root bei euch. Das ist nicht so gut. Und ich habe den natürlich schon lange unlisted, aber der ist noch auf diesen Geräten drauf. Also guckt mal, was ihr da noch so an altem Kram installiert habt und ob ihr das tatsächlich noch braucht. Wisst ihr, wer das gerade noch maintained? Wisst ihr, wann das letzte Mal ein Sicherheitsupdate gab? Und wenn die Antwort bei beiden Sachen nein ist, dann braucht ihr das vielleicht gar nicht mehr und dann könntet ihr das wegmachen. Und witzig, Nerdsum.de Gastautor Michael Kohotek hat dann auch drunter kommentiert, dass sein HackyPulse Audio Output Switching Skript, was er irgendwie vor 7 Jahren geschrieben hat, hat auch über 1000 aktive Installationen. Also, das ist kein Einzelfall. Macht das da mal weg. Gebt mal eure Listen durch. So. Ja. Dann kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich Metas AI-Training. Das ist in den letzten Wochen so ziemlich an mir vorbeigegangen, bis Anna mich daran erinnert hat. Aber anscheinend gab es eine Möglichkeit, wie man aus dem ganzen Meta-Gedöns Trainingsdaten irgendwie sich opt-outen konnte. Was ist da Phase?
Genau, und zwar hat Meta angefangen, ab 26. Juni seine AI-Modelle mit den User-Daten von Facebook, Instagram und Threads zu trainieren, inkludierend aller Bilder, die man so auf Instagram gestellt hat. Man hat bis zum 26. dem Ganzen widersprechen können, auch als nicht GDPR-Betroffener sozusagen, sagen wir es mal so, nicht GDPR-geschützter, trifft es vielleicht besser, also auch Menschen in Amerika und so weiter. Und ich habe das Ganze gar nicht mitgekriegt, was ja auch sehr interessant ist, dass das so irgendwie in den Medien fast ein bisschen gar nicht gepusht worden ist oder sehr wenig gepusht worden ist, weil das meiner Meinung nach schon ein riesen Eingriff in die Privatsphäre ist, dass man auf einmal seine eigenen User-Daten dann in einem Trainingsmodell wiederfindet. Ist jetzt ja keine Seltenheit, aber ich finde es trotzdem wild. Genau, und habe dann diesen Einspruch auch gemacht. Da muss man dazu sagen, typisches Facebook-Fuckery-Scheiß. Sorry, wenn ich so krass bin, aber ich finde, es ist jedes Mal wieder das Gleiche. Die Option ist im Menü, in einem Submenü versteckt, das man nur finden kann, indem man in seine Instagram-Setting geht und dann in den Help-Center-Artikeln sucht und dann irgendwie einen obskuren Link findet und auf den dann klickt und dann muss man ihnen eine Nachricht schicken, warum man denn nicht möchte, dass die Daten prozessiert werden. Genau. Mein Einspruch war nur, unter GDPR will ich, dass das nicht passiert. Die haben das akzeptiert, ihr habt das E-Mail gekriegt, ja, okay, passt, deine Daten sind ausgenommen aus dem Processing. Genau, kann man aber wahrscheinlich unter der GDPR weiterhin machen. Man ist aber, wenn man jetzt noch nicht widersprochen hat, wahrscheinlich schon im Trainingset drinnen und natürlich gibt es auch keine Garantien, dass diese Daten wieder aus dem Trainingset rausgenommen werden. Was ich so spannend finde an dem ganzen Thema ist, man hat ja ein Recht auf Löschung unter der GDPR. Jetzt, wenn man sich überlegt, was heißt es, in einem AI-Datenset beigetragen zu haben mit seinen eigenen Daten. Was davon ist dann noch unter der GDPR-Löschungs, unter dem GDPR-Löschungsparagraphen betroffen? Denn diese Ergebnisse, die dann aus diesen Bildern gezogen werden, zum Beispiel meins, gehört es dem AI, gehört es Facebook? Wenn ich die Daten löschen lasse, wie kann ich garantieren, dass ich nicht mehr in dem Datenset vom Training drinnen bin? Spannend, spannend.
Da gibt's Versuche von bisherigen Rechtsprechungen beziehungsweise Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben. Die kurze Antwort ist, in dem Moment, wo das in dieses Dataset aufgeht, sind die so gerandomized und damit unabsichtlich anonymisiert oder pseudonymisiert worden, dass das nicht darauf genau zurückzuführen ist, was davon von dir kam und du dementsprechend keinen Anspruch mehr auf Löschung hast. Ob das ganze Gerichtsverfahren so standhält, das werden wir noch sehen, aber das ist derzeit die aktuelle Argumentation.
Ist es ausständig beim EuGH, oder?
Ich glaube, es hat tatsächlich noch keiner richtig dagegen geklagt. Von daher, okay. Das war immer so auf Anfrage mit was wäre, wenn. Und das war dann immer die Erklärung. Ob die stimmt, weiß ich zum einen nicht. Und zum zweiten, ob die richtig standhält, weiß ich auch nicht. Also da haben wir, glaube ich, noch keine richtigen Reviews zu gesehen. Ich finde das interessant, weil ich habe ja schon ein paar Meta-Produkte, zum Beispiel auf meinem Mobiltelefon. Also irgendwie hier Instagram und irgendwie andere drei Apps wahrscheinlich, von denen ich schon wieder vergessen habe, dass sie zu Meta gehören, wahrscheinlich auch. Denkst du, da kam mir irgendwie ein Pop-up hoch, was mich darüber informiert hätte, was eigentlich Bestandteil der GDPR und dieser Opt-out-Regelung eigentlich auch ist, dass der User darüber informiert wird, habe ich nicht gesehen. Ich sortiere allerdings auch alles automatisiert weg, was ich von denen an E-Mails kriege, von daher vielleicht haben sie mir das per E-Mail geschickt. Nein, aber ich habe dann wirklich im Kopf gehabt, so diese frühen 2000er Boomer-Generation, die dann auf Facebook irgendwelche Posts absetzen, hiermit widerspreche ich der AGB. Das wird wahrscheinlich genauso effektiv sein. Genau, den Punkt, den ich noch bringen wollte, ist, auch wenn du dem Ganzen widersprichst, was passiert denn, wenn ein Freund auf Facebook dich in einem Post mal getaggt hat oder ein Bild veröffentlicht hat und dich darin markiert hat, du bist ja trotzdem im Dataset. Das ist dieses, soweit da halt Daten zusammenkommen, die von dir, aber die halt über dich, aber nicht von dir sind, bist du halt trotzdem da noch drin.
Mhm. Aber das ist ja genau das Gefährliche an Meta. Es gibt ja auch diese Idee von Shadow Profiles, oder?
Ja.
Das ist schon ganz alt. Man hat es jetzt noch nie, nicht wirklich offiziell bestätigt, aber Ex-Employees von Facebook haben schon ab und an was.
Ich glaube, da gab es schon ziemlich gute Leaks zu. Also ja, ich glaube schon.
Genau, dass selbst wenn man keinen Facebook-Account hat,
ja,
sobald die jemand auf Facebook erwähnt, wird für die ein Shadow Profile angelegt. Und diese Metadaten und nicht die Daten an sich sind ja das, was so interessant ist. Wer steht mit wem in Verbindung? Wer schreibt wie viel mit wem? Und nicht der Inhalt irrelevant, sondern
wer hat uns verraten? Metadaten. Ja.
Mask off, oder? Der Name Meta.
Ja, also das. Ich glaube, den Witz haben wir. Wann haben die das gemacht? Vor 4, 5 Jahren? Ich glaube, den haben wir damals auch gebracht. Das Ding ist, ich glaube vor allem auch nicht, dass du wirklich damit aus dem Datenset draußen bist. Also zum einen hatten die das bestimmt schon lange fertig, bevor die das veröffentlicht bzw. angezeigt haben. Also kannst du gar nicht mehr genau. Genau, die legen den ganzen Scheiß ja immer an, bevor die den rechtlich vorlegen müssen, damit sie eben genau solche Sachen mit wie kann man jetzt Opt-out machen, nur noch so oberflächlich behandeln müssen. Weil sonst haben sie ja nicht gute Daten. Also, keine Ahnung. Da wird bestimmt einer gegen klagen, werden wir dann sehen. Ja.
Wahrscheinlich Schrems versus Facebook. 3 oder 4, sagen wir 3, glaube ich, oder?
Warte mal. Also Schrems 2 ist durch. Wahrscheinlich nach sollte Schrems 3 irgendwann folgen, weil der Mann ist noch lange nicht fertig. Ich verlinke an dieser Stelle ein Video, was mein Arbeitgeber ein Interview mit ihm dazu geführt hat. Konnte man entsprechendes entnehmen. Ja, wer allerdings auch gerade klagt, ist die US-Regierung gegen Adobe. Nämlich, weil Adobe mit ihrer Creative Cloud und Preispolitik dir so schöne flashy irgendwie Pop-ups gibt und zeigt, hey, du kannst unser Produkt für so günstig Münze irgendwie haben. Und der Teil, den sie dir nicht so richtig vorsetzen und erklären, ist, dass du dafür ein jährliches Abonnement abschließt, was sie aber monatlich berechnen. Und deswegen ist der Preis so günstig. Das heißt, wenn du das vor dem Ablauf diesem Jahr versuchst zu kündigen, berechnen sie dir aber auch noch den Rest des Jahres. Und ja, das ist versteckte Preispolitik und ist natürlich so ein bisschen am Consumer vorbei kommuniziert. Das gefällt auch der US-Regierung nicht. Ich muss zugeben, in diese Falle bin ich selber auch schon ein paar Mal gelaufen, weil ich brauche diese Scheißprodukte leider tatsächlich von denen, weil ich ein paar Kunden habe, die halt mit diesen Plattformen arbeiten. Und da gibt's so ein paar Tricks. Das eine ist, was ich auch jedem empfehle, der diese Produkte willentlich oder freiwillig nutzt, geht mal alle 2-3 Monate auf die Adobe-Website und versucht, euer Abo zu kündigen. Da kommt dann manchmal so ein Pop-up mit, ja, kein Ding, die nächsten 3 Monate gehen auf uns oder so, ohne dass sich deine Vertragslaufzeit ändert. Mach das einfach mal, kostet dem Laden Geld. Und zum anderen, du hast dann auch die Möglichkeit, wenn du dann in dieser Preisfalle bist, dass du dein Abo downgraden kannst, zum Beispiel von der kompletten Creative Cloud Subscription dann nur noch Lightroom und irgendwie den Cloud-Speicher haben kannst und dann bleibt auch die Jahreslaufzeit gleich, aber es kostet im Endeffekt dann weniger und du kriegst eine leichte Rückerstattung. Also da gibt's doch so Wiggle Room, den Adobe da bestimmt auch nicht freiwillig eingebaut hat, sondern so ein bisschen so zum Abfedern, bevor sich da Leute zu sehr drüber aufregen, aber jetzt ist es halt passiert. Und die US-Regierung klagt dagegen. Und das Thema an sich ist nicht neu oder unbekannt, aber jetzt hat es da mal jemand gestört, der groß genug ist. Und es sieht tatsächlich auch danach aus, als ob die da dann von der FTC demnächst dann ja als auf den Deckel kriegen werden und sehr wahrscheinlich das ändern müssen. Wie sich das für uns in Europa auswirkt, das weiß ich noch nicht. Aber in den USA, es sieht danach aus, als wenn die da irgendwie dann in ein, zwei Jahren mit durch sind, dass es dann sehr wahrscheinlich eine Rückerstattung beziehungsweise geben muss eigentlich, weil sonst bist du ganz schnell mit Sammelklagen dabei.
Ja, bei uns in Österreich macht sowas immer der Konsumentenschutz, wenn es um so Dinge geht, die dann auch für die Nutzer Zahlungen aushandeln. Da muss man sich halt dann melden, wenn man Betroffener ist und kriegt dann Geld zurück. Das war bei Amazon Prime zum Beispiel. Die haben ja einmal dasselbe Problem gehabt, dass sie Leuten Dinge in Rechnung gestellt haben, die teurer waren, als sie angeboten waren. Und dann hat man sich vom Konsumentenschutz Geld zurückholen können. Wer das damals gemacht hat, hat allerdings bis heute keinen Anspruch auf die 3 Monate gratis von Amazon Prime. Also wenn man sich probiert, mit der E-Mail-Adresse wieder zu registrieren und sagt das System, nein, wir wollen dich nicht.
Ja, gut. Ja, also ich hoffe, dass die Adobe-Geschichte demnächst mal durch ist, weil vielleicht komme ich dann auch aus meiner Abo-Falle wieder raus. Mal schauen. Okay, ja. Dann sind wir mit den Sommerloch-Themen bzw. Follow-up tatsächlich schon durch und kommen zum Bastelspaß. Und für die Leidensgenossen, die mit der Deutschen Bahn fahren müssen und gleichzeitig so einen Laptop auf dem Schoß haben, gibt's mal wieder eine Lösung. Beziehungsweise erstmal andersrum. Was war denn das Problem, Anna?
Das Problem ist, dass ich einen Ubuntu-Laptop habe und dann in Deutschen Bahn Wi-Fi on Ice. Schöner Name übrigens, gefällt mir sehr. Yes. Mich nicht verbinden habe können. Und nach ein bisschen Googelei bin ich draufgekommen, das ist ein Adressenkonflikt. Die Deutsche Bahn hat die interne 172.18.00/16 als Subnet für ihr Wi-Fi on Ice. Docker als Default für seine ganzen Images verwendet das gleiche Subnet.
Ups.
Sprich, wer sich nicht mit Wi-Fi on Ice verbinden kann, hat wahrscheinlich irgendwo ein Docker-Image in der Default Address Space laufen. So viel dazu.
Kommt da dann einfach nur nicht das Captive Portal hoch oder kriegst du keine Adresse? Du kriegst keine Adresse zurück, weil dein Space belegt ist, ne? Ja, okay, gut.
Man kriegt keine Adresse zugewiesen. Die Lösung ist so simpel, wie nur irgendwas sein kann. Man kann einfach in seinem /etc/docker-Folder das daemon.json erstellen und dann den Default Address Pool auf 192.168.00/16 verändern und dann hat man seine Docker-Sub Images in der 192er Address Space laufen und immer in der 172er.
Das ist auch so ein weirder Edge Case, weil das wird doch mal, okay. Gut, aber es gibt eine Lösung. Also das finde ich interessant. Genau. Das ist tatsächlich auch schon ziemlich alt. Also ich glaube tatsächlich, ja genau, der Ubuntu Users Artikel dazu ist von 2018.
Ja, also das Problem existiert schon sehr lang, ja.
Also so viel man der Bahn vorwerfen möchte, aber da sitzen schon Techies, die wissen, was sie tun. Das wundert mich echt, dass die die werden da garantiert reingelaufen sein, aber dass die sagen, nö, das ist kein Konsumentenfall, das können wir so lassen. Na ja, gut. Genießen Sie das Leben in vollen Zügen. Ja, apropos, damit kommen wir, glaube ich, auch zum WTF der Woche. Denn es gibt so einen interessanten, sicherheitslastig heute. Es gab einen Ransomware-Angriff in Indonesien. Kurzvariante davon ist, dass eben mit Brandcypher eben paar staatliche Server geransomt haben, beziehungsweise verschlüsselt haben. Und dadurch, dass in Indonesien, ich glaube, gerade erst so eine Direktive verabschiedet wurde, die den ganzen Institutionen vorschreibt, dass sie Backups machen müssen, damit denen eben sowas nicht passiert, wird jetzt gerade erst eingeführt oder umgesetzt. Das heißt, die allermeisten haben bisher aus Kostengründen einfach keine Backups gemacht. Und
98% haben kein Backup. 98%. Insertiere Sticker hier, kein Backup, kein Mitleid, aber
ja, nicht ganz. Also sie kommen überraschend sauber aus der Nummer raus, habe ich gleich Theorien zu. Diese Ransomware-Gruppe hat nämlich, ich sag mal so, die wirken von ihrem eigenen Erfolg etwas überrascht, weil sie kamen relativ gut und weit durch in Indonesien damit und haben relativ viel verschlüsselt und da sind wirklich ganze Prozessketten in der öffentlichen Verwaltung anscheinend stehen geblieben, die wirklich große Auswirkungen auf die Bewohner hatten. Und da haben sie jetzt zurückgerudert und gesagt, Bürger Indonesiens, wir entschuldigen uns für die Tatsache, dass es alle betroffen hat. Also, die haben mit denen erfolgreich gerechnet. Wichtiger als Geld ist nur die Ehre. Und es haben sich lediglich um einen Penetrationstest mit nachträglicher Zahlungsaufforderung gehandelt, was etwas absolut der Folgentitel wird.
Geil.
Das kenne ich. In dem Szenario bist du ja so nur aus Russland. Der Unterschied ist, dass da meistens jemand in einem dunklen Raum sitzt und seinen restlichen Kumpels mitteilen muss, wir brauchen da mal einen Key, sonst passieren hier Dinge. Die entschlüsseln das Ganze gerade wieder, beziehungsweise haben entschlüsselt beigelegt. Da gibt's wohl noch einen zweiten Teil dazu, der auch gerade übergeben wurde. Und jetzt wartet man noch drauf, ob das Ganze tatsächlich funktioniert und die Server wieder hochgefahren werden können. Die haben anscheinend auch ein Pre-Sales-Department, weil sie haben auch schon gesagt, dass das war jetzt eine einmalige Aktion. Wir falschen nicht. Und betonen aber gleichzeitig auch nochmal, dass das ganze Team hinter dieser Entscheidung steht, jetzt diesen Key kostenlos zu übergeben. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier fehlt uns eine Information.
Wahrscheinlich schon. Wobei ich sagen muss, eine Freundin von mir hat ein BitLocker-Virus auf ihrem Computer gehabt. Und ganz abgesehen von dem psychischen Stress, den das Ganze für sie verursacht hat, war die Person, mit der sie dann telefoniert hat, sehr höflich, sehr zuvorkommend, hat ihr sehr gut geholfen. Und das ist halt immer wieder die Aussage durch die Bank. Also der Tech-Support von Ransomware-Teams ist ausgezeichnet.
Die möchten alles dafür tun, dass du denen ihr Geld gibst. Die haben den besten technischen Support, das kannst du aber glauben.
Was ich aber auch sagen muss, also die haben ja 7,5 Millionen Euro verlangt. Und Indonesien hat sich geweigert, das zu zahlen. Wo ich mir denke, also ich verstehe schon, dass man blöd gesagt mit Terroristen nicht verhandelt und so weiter. Aber wenn der ganze Staat stillsteht, die Leute drunter leiden und da Dinge so schieflaufen, dass ich als Staat so angreifbar bin, dass mich so ein BitLocker-Dingens komplett ausschaltet. Und dann sind es unter Anführungsstrichen nur 7,5 Millionen Euro. Also ich finde das schon echt hard ass von diesem Minister, wie heißt der, Budi Arie Setadi, der einfach sagt, no, zahlen wir nicht, ist mir egal, wie viele Leute davon betroffen sind und dass das ganze Land stillsteht. Also finde ich eine Hase Nummer.
Meine Theorie dazu ist, also zum einen mit begründet sich dessen, dass die keine richtige Backup-Policy haben und zum anderen oder eigentlich reicht schon die Backup-Policy. Also für mich sieht es so aus, ohne mich jetzt mit Indonesien genauer auszukennen, dass sie da offensichtlich eine Digitalpolitik fahren, die von Leuten entschieden wird, die auch nicht wissen, was sie tun und auch noch nicht mal priorisiert wird. Oder der die Prio erkannt wird.
Was haben wir denn für einen Korruptionsindex in Indonesien?
Uff, das weiß ich gerade nicht.
Okay, also Skala ist von 0 bis 100 und Indonesien liegt bei 66 Punkten. Ausmaß der öffentlichen Korruption in Indonesien.
Also die haben in der öffentlichen Verwaltung keine Backup-Policy. Dementsprechend wird dieser digitale Prozess bei denen offensichtlich nicht so hochgehalten oder priorisiert, wie der eigentlich in der Umsetzung es hätte sein müssen. Da wundert mich dann auch nicht die Aussage, dass sie sagen, nö, die Daten sind uns egal, wir wissen eben nicht so wirklich, was wir mit denen machen, da kriegt ihr auch kein Geld dafür. Aber dazu passt halt nicht dieses, ja, dann geben wir euch den Key trotzdem, Gehabe von dieser Ransomware-Gruppe nicht. Nee, also ich glaube, da fehlt uns ein entscheidender Informationsdatei. Aber fand ich witzig und Penetrationstest mit nachträglicher Zahlungsaufforderung, das, keine Ahnung, trug ich mir ein T-Shirt mit. So.
Krieg ich auch eins, bitte.
Können wir machen. Yes, dann sind
Sticker,
wir.
Sticker, Holo-Sticker.
Immer Sticker. Die sind so teuer. Na gut. Also, dann kommen wir jetzt zum MFG Musikfilm Game Tipp und Anna hat ein Game dabei.
Genau. Wer von euch im Jahre 1990 bis 2000 Computerspiele gespielt hat, hat wahrscheinlich Riven auch gespielt. Das ist der Nachfolger von Myst. Myst war ja damals schon ein Puzzle-Game, eines der besten Puzzle-Games, die in der Zeit existiert haben. Riven, zweiter Teil davon. Und Riven ist remastered worden in 3D mit neuen Puzzles, neuen kompletten Areas, die man erforschen kann. Und das Coole an Riven war für mich damals, als kleiner Nerd vor diesem Computer von Papa, den man eigentlich nicht hernehmen hat dürfen, aber dann doch immer wieder, das Spiel war visuell so schön. Und das war wirklich damals der absolute Hammer, diese Atmosphäre, die da erzeugt worden ist. Und das war so wie die alten Point-and-Click-Adventures auch heute noch sind, dass man halt ein Bild nach links und ein Bild nach rechts wandern hat können. Also nicht wirklich Freedom of Exploration, wie das jetzt bei Skyrim wäre, dass man offene Area hat, durch die man rennen kann. Aber trotzdem ein unglaublich visueller Eindruck und dann immer wieder Videosequenzen dazwischen, die von einer Area in die nächste geführt haben. Und für das, was damals an Grafikkarten zur Verfügung war, war das Spiel unglaublich gemacht. Unglaublich. Das war auch das Ziel der Spielehersteller damals. Die wollten einfach ein wunderschönes, grafisch tolles Spiel auch produzieren, haben das auch geschafft. Und jetzt halt das Ganze nur einmal in 3D. Und ich freue mich total. Ich werde es mir kaufen. Ich habe es leider noch nicht gekauft. Das wird mein Urlaubsspiel, das ich mir anschauen werde. Ich freue mich total. Und die Puzzles sind natürlich auch sehr, ja, aus den 90ern. Also Core, Fragezeichen in der linken Ecke, wo man Hinweise kriegt. Also nix. Es gibt Playthroughs für Riven online. Die werden euch da nicht helfen, weil die Puzzle neu sind. Also viel Spaß damit, wer es nur mal spielen will. Es ist wirklich, wirklich schön.
Nicht schlecht.
Marius, bei dir?
Ja, ich habe auch eine Game. Ich weiß nicht, ob es eine Game-Empfehlung ist. Ich habe tatsächlich meinen Seafight-Account aus dem Jahr 2007 wiedergefunden, zufällig, als ich alte Domains durchgegangen bin, um zu gucken, ob was ich davon erneuere oder was ich davon aufs Abstellgleis schicke. Und tatsächlich kam ich in meinen Seafight-Account von 2007 wieder rein und konnte mir den wieder herstellen lassen. Habe mich da, also das war so ein Online-Browser-Piratenspiel. Damals schon tatsächlich ziemlich grafisch aufwendig und hatte extrem große und viele Game-Mechaniken. Also das war schon eins der größeren Dinge, damals noch von Big Point. Das wurde dann irgendwann an, an wen wurden die verscherbelt damals? Irgendein chinesischer Softwarehersteller, der dann später fast pleite gegangen ist, beziehungsweise einer seiner Mitgründer den anderen vergiftet hat oder so. Ist eine interessante Geschichte, gibt es einen Wikipedia-Artikel zu. Ja, relativ wild.
Machen wir mal Erfolge über die Geschichte des Internets oder so, irgendwelche wilden Internet-Stories.
Das können wir eigentlich machen, schreibe ich mir mal auf. Jedenfalls hatte Seafight irgendwie so 2006 bis 2009 so irgendwie knapp 50 Millionen registrierte User. Und heute, beziehungsweise Stand November 2022, sind noch circa 5000 aktive Spieler registriert, beziehungsweise aktiv. Also das ging relativ bergab. Ich habe es noch nicht wieder angeschmissen, ich weiß es noch nicht, aber ich habe mir dann diesen Wikipedia-Artikel durchgelesen und da stehen so interessante Quotes drin bei Kritik, wie zum Beispiel: Ein weiterer Faktor für zurückgehende Spielerzahlen sind, wie erwähnt, die hohen Kosten. Um in der ersten Liga mitspielen zu können, muss der Wert eines Kleinwagens investiert werden.
Wow.
Das finde ich zum einen interessant, dass das durch das Review ging bei Wikipedia, zum anderen, dass das immer noch so ist. Also es war damals schon sehr, also nicht pay to win, aber wenn du denen Geld geben wolltest, die haben das gerne angenommen und halt ganz viel grafische und optische Sachen und irgendwie da so ein bisschen Premium, da kriegst du dann das bessere Schiff und so. Das muss wohl noch schlimmer geworden sein. Ich guck mal, ob ich das bis zur nächsten Folge tatsächlich mal ausprobieren kann. Ich habe jetzt meinen Account wieder. Ich habe keine Ahnung, ob es meine alte Gilde noch gibt. Das war vor allem damals wirklich so zu dieser Hochzeit irgendwie 2009 so in dem Bereich wirklich dann auch mit, da gab es dann den Teamspeak-Server, es gab dann auch für sämtliche Streitfälle einen Gilden-Verbindungsserver, wo dann sich jemand drauf getroffen wurde, um zu gucken, wer hat da jetzt wen abgeschossen und warum und was sind die Konsequenzen. Und da gab es dann ganze Ränge in den Gilden. Das war ja noch wirklich diese Hochzeit, wo man da irgendwie 12 Stunden am Tag reinstecken konnte. Mhm. Ja. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr gemacht.
Ja, ich vermisse irgendwie diese massive Multiplayer-Online-Games, die man nur im Browser spielen hat können, wo man nicht eine dedicated irgendwie Konsole braucht hat oder so. Das war schon echt eine coole Zeit im Gaming.
Mhm.
Ja.
Absolut. Gut, dann sind wir an der Stelle auch schon durch. Peter ist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Die wird wahrscheinlich irgendwie in 2-3 Wochen werden wir die wahrscheinlich aufnehmen. Und hoffen, dass bis dahin das nochmal noch etwas mehr ausgespuckt hat als für diese Folge. Anna, ich bedanke mich bei dir und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald.
Hallo und herzlich willkommen zu, ja, hallo, Moment, mi, so.
Do, re, mi, fa, so.
Genau, der Invaliden-Podcast sendet wieder, so geht gleich weiter.